Es ist tatsächlich so, dass die Patientinnen auch laut sozialgerichtlichen Urteilen ein Anrecht haben, nach einer Brustkrebserkrankung auf ein symmetrisches Körperbild im unbekleideten Zustand, weil es tatsächlich entstellend ist, wenn das nicht so ist und weil die Patientinnen nicht in Ruhe gelassen werden mit der Geschichte.
Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei Das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pschlegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Unsere Website haben wir übrigens direkt unter dem Podcast verlinkt. Heute haben wir ein ganz spezielles und interessantes Thema für Sie. Haben Frauen den Brustkrebs überlebt, fängt für viele ein OP-Marathon an, wenn die Brustprothesen eingesetzt werden. Auf der rekonstruierten Brust fehlt schließlich noch die Brustwarze. Das wirkt optisch irritierend. Operierte Frauen schämen sich oft dafür. Brustwarzentattoos kaschieren diese Leerstelle. Die Hamburger Radioonkologin Dr. Julia Precht lebt ihre künstlerische Seite als medizinisch-rekonstruktive Tätowiererin aus. Im Interview mit meinem Kollegen und Online-Redakteur Christoph Niekamp erklärt die Ärztin, wie sie betroffenen Frauen mit ihren Tätowierungen hilft, sich wieder wohlzufühlen. Ein tolles Konzept, wie ich finde. Viel Spaß beim Zuhören. Empfehlen Sie unseren Podcast PTA-Funk gern weiter und liken nicht vergessen.
Guten Morgen nach Hamburg. Hallo, Frau Dr. Precht.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Heute soll es ja um Tattoos gehen im medizinischen Kontext. Sie sind Fachärztin für Strahlentherapie in einer Gemeinschaftspraxis in Hamburg. Und außerdem, deswegen haben wir Sie heute ja eingeladen in den Podcast PTA Funk, arbeiten Sie als medizinisch-rekonstruktive Tätowiererin. Die Ausbildung haben Sie 2020 gemacht.
Ja, genau.
Genau. Und als Radioonkologin haben Sie ja täglich oder oft mit Brustkrebspatientinnen zu tun, die durch die Operation eine oder vielleicht sogar beide Brustwarzen verlieren. Warum entscheiden sich die Frauen denn dann für so ein Brustwarzen-Tattoo?
Die Frauen kommen häufig eher zeitverzögert zu mir. Also was man immer nicht so mitbekommt, glaube ich, in der Welt, ist, wie aufwendig es ist, wenn eine Brust verloren wird. Dann kommt ja erstmal die ganze onkologische Therapie. Die wird abgeschlossen, da geht es noch gar nicht um die Kosmetik und um das Ergebnis für ein Leben danach, sage ich jetzt mal. Und dann kommen wahnsinnig große Operationen häufig, wo Bauchlappenplastiken nach oben geholt werden und die Brust rekonstruiert wird. Die sieht dann aus wie Brustgewebe, ist aber eigentlich keine Brust mehr und so weiter. Und die Patientinnen sind lange beschäftigt, bis die überhaupt damit fertig sind. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo sie ihr Leben wieder haben wollen. Und die Brustwarzen-Tätowierung ist ein Schritt, den können sie ja irgendwie selber endlich mal bestimmen. Er hat keinen onkologischen Hintergrund mehr und ist auch von der Sache her natürlich, weil die Ergebnisse optisch wirklich schön sind, was Schönes, was Selbstbestimmtes. Darum, glaube ich, entscheiden sie sich dafür. Und irgendwann sind sie auch durch mit den OPs. Man kann das auch operieren, man hat dann immer noch keine Farbe in der Haut, muss man auch dazu sagen. Aber die Tätowierung, das ist wirklich was. Sie kommen sehr erquickt zu mir in der Regel. Manchmal auch ein wenig aufgeregt natürlich, aber oft ist das wirklich so ein Schritt, ich hole mir mein Leben zurück.
Okay, also ist das auch ein für die Psyche wirklich bestärkend, wenn da nicht nur die nackte Brust ist, sondern was Natürliches drauf tätowiert ist?
Es ist tatsächlich so, dass die Patientinnen auch laut sozialgerichtlichen Urteilen ein Anrecht haben, nach einer Brustkrebserkrankung auf ein symmetrisches Körperbild im unbekleideten Zustand, weil es tatsächlich entstellend ist, wenn das nicht so ist und weil die Patientinnen nicht in Ruhe gelassen werden mit der Geschichte, ne? Weil wenn man im Alltag allein schon mit sich selbst im Badezimmer, aber eben auch im Sportverein oder in der Sauna oder im Schwimmbad oder sonst was, wird man immer angeschaut. Und das macht auch nicht unbedingt jeder böswillig, sondern es ist einfach eine Irritation fürs Auge, wenn da nichts ist. Und das ist ja, das ist so einer der Beweggründe, ja.
Ja. Wie sind Sie jetzt in diesen Bereich der medizinisch-rekonstruktiven Tätowierung denn gekommen? Sie hatten vorher, wenn ich es richtig weiß, Augenbrauen tätowiert. Oder was genau haben Sie gemacht vorher?
Genau, ich bin gestartet, aber immer schon mit diesem Ziel, in die medizinische Rekonstruktion zu gehen, im Bereich des Permanent Make-up. weil das für mich erstmal der zugänglichere Weg war und ich ja auch viele Patientinnen sehe, die nach Chemotherapie oder unter Chemotherapie die Brauen verlieren, die genauso ein Problem haben, entstellt sich zu fühlen, ne? Wo ja auch die Kasse da zum Beispiel eine Perücke zahlt, aber den Kontrast im Gesicht eben nicht. Und wenn man nicht sehr talentiert ist und nicht weiß, wo die Augenbrauen hingehören, wenn man sich die malt, ist das wirklich schwierig. Und damit habe ich begonnen und das mache ich ja auch nach wie vor. Und auch immer mehr, da ist die Offenheit in der Gesellschaft noch nicht so groß, aber damit bin ich begonnen und dann habe ich natürlich den Bedarf an meinen Patientinnen gesehen in der Onkologie und ich kannte mein Talent fürs fotorealistische Zeichnen, was ich mein Leben lang habe und hatte. Und dann bin ich mutig gewesen und habe mich an einen weltbekannten Tätowierer gewandt und habe mich überwunden und habe gedacht, was kann passieren? Er kann nur sagen, Frau Precht, ich möchte nichts von Ihnen hören. Und dann war der ganz begeistert und jetzt haben wir einen guten Kontakt, eine gute Freundschaft und er ist der Andi Engel ist ja wirklich auf dem Gebiet in Deutschland bekannt und der hat mir das beigebracht.
Super. Und dann haben Sie das wirklich gelernt und haben an so Silikonflächen wahrscheinlich wie Chirurgen geübt oder wie kann man das üben?
Ja, richtig. Irgendwann kommt dann der Sprung ins kalte Wasser natürlich. Das hat mir natürlich sehr geholfen, dass ich als Ärztin natürlich mich mit Haut auskenne, auch tatsächlich als Strahlentherapeutin mit Hautverletzungen sehr gut auskenne, aber eben auch das Tätowieren eben schon konnte durch das Permanent Make-up, durch die Permanent Make-up-Tätigkeit.
Okay. Ja. Wie lange brauchen Sie denn für ein Brustwarzen-Tattoo?
Das ist tatsächlich fast schon egal, ob ich eine oder beide Brustwarzen zeichnen muss, weil wenn ich eine Neuanlage bei der Brustwarzen mache, dann bediene ich mich aus einem Fotokatalog, wo ganz freundliche Frauen sich zur Verfügung gestellt hatten, dass ich abzeichnen kann von dort. Wenn die Patientin noch eine Brustwarze hat, versuche ich die natürlich fotorealistisch auf die andere Seite zu übertragen. Das ist von der Vorbereitung einfach etwas aufwendiger, weil die Vorlage nicht besteht. Das heißt, bei der Erstbehandlung arbeite ich etwa 3 Stunden und die Patientinnen kommen grundsätzlich zu einer geplanten Nacharbeit 3 Monate, 4 Monate später, weil ich ja mit Hautfarben arbeite und die Rötung der eigenen Haut während der Tätowierung grundsätzlich irgendwann die Farbe übertüncht. Und dann muss ich einfach aufhören. Ne, wenn die Haut dann irgendwann gereizt ist, ist es ja keine schwarze Farbe, die die Rötung übertüncht, sondern andersrum. Und daher ist es immer geplant, die Perfektionsbehandlung dann 3-4 Monate später zu machen, wo man dann nochmal die Details nacharbeitet. Und da sitze ich dann auch nochmal so 2 Stunden dran etwa.
Okay, Sie sprechen von Hautfarben. Was unterscheidet Sie denn dann von dem normalen Tattoo-Studio?
Es gibt Hautfarben auch in der normalen Tattoo-Welt inzwischen. Diese Hautfarben, die ich benutze, sind tatsächlich explizit für die medizinische rekonstruktive Tätowierung entwickelt worden. Ja, der große Unterschied ist eben, dass man nicht so viel Kontrast hat beim Tätowieren, ne? Und dass man ja sehr pudrig und sehr flächig arbeitet und nicht so ich möchte ja keine harten Linien und Konturen. Ich möchte ja milde Schattierungen und Puderzeichnungen im Grunde und die Herausforderung ist tatsächlich die Hautreaktion auch auf der vernarbten, vorbehandelten Haut. Das kann man überhaupt nicht vergleichen mit einer normalen, unbescholtenen Hautoberfläche, wo ja Tätowierer auch ihre Lieblingsstellen schon haben, muss man sagen. Ne? Die eine oder andere Stelle wird nicht gern tätowiert und operierte Haut, das verweigern auch viele Tätowierer tatsächlich, da überhaupt dran zu gehen, weil Narbengewebe ist einfach eine ganz, ganz andere Hautbeschaffenheit als normale Haut. Und da muss man eine Expertise mitbringen, finde ich, um die Patienten wirklich gut zu beraten.
Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Also bei uns im Heft, das PTA-Magazin, hatten wir sie ja auch vorgestellt und das gezeigt. Ihre Patientinnen kommen für das Tätowieren, wenn ich es richtig weiß, entweder in gynäkologische Praxiskliniken, mit denen sie zusammenarbeiten, oder halt in ein Studio für Permanent Make-up. Mhm. Wo ist da der Unterschied für die Frauen?
Also bei der Auswahl meiner eigenen Arbeitsstätte, wo ich mich eingemietet habe zurzeit, war entscheidend, dass es eine puschelige Umgebung ist, sage ich jetzt mal. Weil die Patientinnen haben ja wirklich einen Leidensweg hinter sich. Die haben inzwischen schon eine kleine Weißkittelphobie entwickelt. Die sind ausgeliefert gewesen lange Zeit. Und das ist eben, das war mir wichtig, dass ich eben auch den Patientinnen einen Tee anbieten kann, dass ich gute Musik auflege, dass einfach so ein bisschen gute Atmosphäre geschaffen wird jenseits der Klinik. Ne? Weil es ist ein Start ins neue Leben und so soll es eben auch empfunden werden. Und die Patientinnen fühlen sich hoffentlich dann auch ein bisschen wohler als wieder auf diesem ausgelieferten, sterilen, weißen Behandlungsstuhl.
Okay, also wirklich so Neustart ins gesunde Leben. Der Krebs ist wirklich hinter mir im besten.
Genau.
Jetzt kann man ja statt der Tätowierung auch plastisch die Brustwarzen rekonstruieren. Wo liegt denn der Vorteil, wenn man sich für die Tätowierung entscheidet?
Ja, der größte Vorteil ist die risikoärmere Behandlungsmethode natürlich. Also die Patientinnen haben, wenn sie zu mir kommen, nicht immer einen unkomplizierten operativen Verlauf hinter sich. Das sind große Operationen, diese plastischen chirurgischen Operationen. Und da geht nicht selten doch zum Schluss irgendwie mit der Wundheilung irgendwas nicht so ganz richtig. Und sie sind ja auch schon müde, ne? Und dann haben die da jetzt wieder eine neue Brust, die sie sich hart erarbeitet haben. Dann kommt der Chirurg und möchte dann noch eine Brustwarze draufsetzen und dann wieder schneiden. Und danach hat man natürlich kreisrunde Narben auf dieser schönen, neu geformten Brust, die dann aber auch nicht unkompliziert abheilen. Unbedingt, ne? Manchmal geht das gut. Aber manchmal ist es auch so, dass diese feine Haut dann auf der gespannten Brust doch ein bisschen ausfranst, teilweise auch das Gewebe nicht gut durchblutet wird und dann abstirbt. Und diese Dinge wird es so ja bei der Tätowierung nicht geben. Ich kooperiere gerne mit Operateuren, die das inzwischen verstanden haben, auch hier in Hamburg gerade. Da ändert sich die Ansicht der Chirurgen, die verstanden haben, dass man am besten lediglich den kleinen Nippel quasi rekonstruiert als Erhabenheit. Den kann ich ja letztlich nicht nur dreidimensional täuschen, den kann ich ja nicht hervorheben. Und den Warzenvorhof tätowiere ich dann und färbe den Nippel ein. Das ist eine ganz gute Kooperation, aber die Warzenvorhöfe, die lange Zeit und jahrzehntelang aus Schamlippen, Oberlidhaut oder Leistenhaut rekonstruiert wurden, da wird Gott sei Dank, wenn Chirurgen aufgeklärt sind, mehr und mehr von abgerückt. Und das ist gut so, weil die Patientinnen damit immer noch nicht fertig sind. Das ist eigentlich ein Behandlungsschritt mehr, weil man bekommt die Farbe in die Haut ja nicht rein. Man hat nirgendwo dieselbe Hautfarbe wie an der Brustwarze, außer in der Lippe, und die möchten sie sicher nicht transplantieren lassen, woanders.
Ja, das glaube ich. Und wenn Sie sagen, da wurde die Haut vom Augenlid genutzt, die ist ja sehr dünn wahrscheinlich.
Richtig, und das ist eben auch ein Problem, ne? Auch Leistenhaut, das wird extra so gewählt, weil die Chirurgen eben sehr natürlich auch motiviert sind, den Patientinnen ein ähnliches Bild wie die Brustwarze zu erschaffen. Nur für die Tätowierung ist diese Hautgrundlage ganz schwierig, ne? Weil das ist super fein und da möchte man jetzt flächig Farbe reinbekommen. Und das ist im Grunde, ich erkläre das immer so, die Nadel springt auf solcher Haut, die man nicht gut spannen kann, wie ein Trampolin drauf rum. Da kriegt man die Nadel gar nicht gut in die Haut, um die Pigmente zu platzieren, sondern die springt weg. Und die Haut rötet und die schwillt. Und das ist alles nicht angenehm, ne? Es geht viel besser, wenn man die Brust rekonstruiert hat aus einer Dieblappenplastik aus dem Bauchraum oder Bauchfett. Und dann hat man eine ebene Haut und dann kann man da super drauf tätowieren. Das ist ein viel, viel ästhetischeres Ergebnis und für die Patienten angenehmer.
Ja, Sie haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, dass nicht immer alles ganz glatt läuft. Gibt es denn so Risiken, die Sie vorher auch den Patientinnen sagen, die beim Tätowieren mit dem Tätowieren verbunden sind?
Natürlich, es ist eine oberflächliche Hautverletzung. Ich vergleiche das immer mit einer Schürfwunde von der Verletzungstiefe, ne? Ich schneide ja nicht mehr tief. Es ist keine große Operationswunde. Daher sind auch die Wundheilungsrisiken natürlich geringer als bei einer OP-Narbe, wenn man jetzt eine große OP macht. Und trotzdem, jede Hautverletzung kann letztlich zu einer Überinfektion führen. Das passiert in der Regel nicht, weil ich mit sterilen Einmalmaterialien arbeite und die Patientinnen noch und nöcher desinfiziere vorher, hinterher, währenddessen, weil ich ja auch darum weiß, dass die Patientinnen häufig aus solchen Situationen kommen, ne, und Wundheilungsstörungen mit sich gebracht haben, und das möchte man bitte nicht, ne? Also die Brust ist mir da echt heilig. Was auch immer wieder natürlich ein Thema ist, ist die Frage, kann die Prothese, die teilweise unter die Brust ja manchmal gebracht wird, statt einer Bauchlappenplastik verletzt werden. Und das ist nicht der Fall. Also ganz selten habe ich mal ganz, 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 ganz schlanke Patientinnen, die kaum Unterhautfettgewebe haben. Selbst da ist es so, wenn die Haut sich noch verschieben lässt über der Prothese, ist die Gefahr nicht da, dass man die Prothese ansticht. Man braucht, also man geht ja wirklich Millimeter tief in die Haut und nicht tiefer. Und die Prothese, die wird da nicht getroffen. Und wenn es Verbackenheiten gäbe oder sonst was, würde ich das auch ablegen.
Okay, also da kann wirklich nichts passieren. Jetzt wollen wir unseren Blick ein bisschen weiten. Zum Schluss, unsere Hörerschaft sind ja PTA. Wie muss denn tätowierte Haut geschützt werden? Also ganz allgemein, nicht nur an der Brust, sondern was können PTA empfehlen?
Ja, also grundsätzlich soll die Haut geschmeidig bleiben. Also es hilft natürlich eine Feuchtigkeitslotion, die aber möglichst auch Pflegecharakter hat. Darum sind in vielen Tattoo-Pflegecremes auch Panthenol-Anteile mit drin. Das ist auch eben das A und O, dass die Hornschicht, die wieder übers Tattoo drüber heilt, möglichst nicht austrocknet. Das ist, also während der Wundheilung tatsächlich gibt es da nicht so eine richtige Regel. Das machen Tätowierer sehr unterschiedlich. Manche legen da gar nichts drüber. Bei der Brustwarzentätowierung legen wir Wert auf eine feuchte Wundheilung tatsächlich. Da wird es eingepackt mit Desinfektionsmittel und letztlich seröser Wundflüssigkeit und heilt ab unter der unter dem Suprasorbfilm, was bei PTAs ja auch was sagen wird. Aber später muss die Haut geschmeidig bleiben. Das gilt für jedes Tattoo und auch langfristig, nicht nur während der Abheilung, sondern über die Jahre hinweg tut man sich gut, wenn man ein Tattoo pflegt mit möglichst Panthenolanteilen, damit es gut gepflegt wird.
Brauchen die besonderen Sonnenschutz-Tattoos?
Genau, Sonnenschutz, ganz wichtig. Genau, also UV-Strahlung ist tatsächlich das, was Tattoofarben ausbleichen kann, auch langfristig. Und da sollte man auf einen hochwertigen und vor allen Dingen hochprozentigen Sonnenschutz achten, ja.
Ja, das ist ein guter Hinweis auf jeden Fall für die Apotheke. Wir sind jetzt schon am Schluss angelangt und wir fragen jede Interviewpartnerin nach dem Aufreger der letzten Tage. Also was hat Sie, Frau Dr. Brecht, denn in den letzten Tagen so richtig aufgeregt?
Ja. Mich regt zurzeit nicht nur die letzten Tage, sondern grundsätzlich natürlich die Stimmung in Deutschland auf. Dazu brauche ich auch nichts mehr weiter sagen. Das finde ich ganz, ganz gruselig und schlimm und überhaupt nicht mein Thema. Das ist, da positioniere ich mich genau auf die andere Seite.
Ja, dann hoffen wir natürlich, dass es besser wird mit der Stimmung im Land. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und weiterhin viel Erfolg. Tschüss.
Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.